Beim letzten Mal haben wir mit Sportgeschäftsführer Benjamin Kessel den Kader von Eintracht Braunschweig bewertet. Jetzt wird's analytisch. Es geht um Daten, es geht um den Eintracht-Kader, Potenziale und Möglichkeiten von Datenscouting und Co. Viel Spaß mit der neuen Folge. Einen schönen guten Tag zu einer neuen Folge Studio Blau-Gelb. Wir haben schon wieder einen Gast, diesmal einen ganz besonderen aus dem Süden Deutschlands. Man wird es an seinem Akzent leicht erkennen. Der Mann kommt aus dem Raum Sandhausen und bringt ganz, ganz viel Fußballdatenwissen mit. Dustin Böttcher von GSN, er ist der CEO, Geschäftsführer und Gründer, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und wir sprechen mit ihm über Daten im Fußball und ganz besonders über Daten bei Eintracht Braunschweig. Dustin, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist.
Hallo, danke für die Einladung.
Wir freuen uns, auch mal sozusagen diesen Blick auf den Fußball, auf die Eintracht im Speziellen werfen zu können. Ich würde einmal ganz generell anfangen wollen, um die Leute vielleicht auch abzuholen, die jetzt noch nichts mit dir, deiner Firma zu tun haben. Und deshalb die sehr unspezifische Frage, wer bist du und was machst du?
Ja, du hast es ja schon angekündigt. Ich bin der Gründer und Geschäftsführer von GSN, oder die steht für Global Soccer Network. Wir sind eine Datenscouting-Agentur, ja, beraten eben Profiklubs und Verbände, ja, in deren Scouting-Geschäft, Transfergeschäft, ja, und bewerten eben Spieler objektiv anhand von sehr, sehr vielen Daten, Algorithmen, KI.
Ja. Okay, das ist ein sehr, sehr breites, sehr modernes Feld. Bei Twitter und jetzt X ist die Verbindung zwischen Eintracht und GSN schon immer sehr prominent. Ja. Gibt ja auch ein paar Vertreter, die da Verbindungen haben. Wie würdest du denn meiner Oma erklären, was ihr da macht?
Wenn ich es deiner Oma erklären müsste und sie so Fußball interessiert ist, ja.
Ja, sie hat ich würde sagen, eine gute Fußballbasis, aber weiß jetzt auch nicht den Unterschied zwischen abgebendem Sechser
und. Okay, dann würde ich ihr generell erstmal erklären, dass wir versuchen, die Qualität jedes einzelnen Spielers so objektiv wie möglich einzuschätzen, losgelöst von den subjektiven Eindrücken, die wir zu jedem Spieler haben, das wird dir so gehen, das geht mir so, dass man einfach auch ja seine bevorzugten Spieler hat, Spieler, die man nicht ganz so mag. Man kann es aber nie so wirklich festmachen, an was es liegt. Mal ist es vielleicht eine komische Frisur, mal haben die Schuhe die falsche Farbe. Und deshalb war das Ansinnen zu sagen, okay, wir nehmen Zahlen, wir nehmen Daten und gucken, dass wir die Spieler so objektiv wie möglich bewerten.
Ja. Okay, und womit speist ihr euren Datenpool? Wer fügt da Daten hinzu?
Das ist im Prinzip zweigeteilt, ja. Jetzt ist so, mein persönlicher Werdegang kommt aus diesem klassischen Scouting, so will ich es mal nennen, ja. Also sitzt auf der Tribüne beziehungsweise schaust sehr, sehr viel Video und schätzt dann eben auch Eigenschaften der Spieler ein, ja. Was hat er für ein Raumempfinden? Wie hält er seine Abstände zum Nebenmann? Solche Geschichten, ja. Hat er eine gute Passschärfe, ja. Das sind so diese klassischen Scouting-Daten, die fließen auch mit ein bei uns als Basis quasi für diese Spielerbewertung. Und dann fließen alles, was man sich so an Leistungsdaten vorstellen kann. Ja, also jeder Pass, jeder Zweikampf, jedes Foul, jedes Abseits fließt mit rein, mit XY-Koordinaten, dass man auch weiß, wo hat es stattgefunden, mit Zeitstempeln, wann es stattgefunden hat. Und dann kannst du einmal aus diesen Rohdaten auch nochmal andere Datenmodelle bilden. Die Expected Goals bitte beispielsweise was sagen. Ja, das ist ein sehr prominentes Datenmodell. Kannst aber auch noch sehr, sehr viel mehr machen. Im Prinzip kannst du jede Aktion so bewerten. Hat sie einen Vorteil für deine Mannschaft oder ist sie eher hinderlich? Ja.
Okay. Und wie groß ist die Datenmenge, aus der ihr speist? Was sind da für Mengen unterwegs?
Wir reden da von Milliarden und Abermilliarden Datenpunkten. Ja, also das ist wirklich das, was man Big Data nennt. Mhm. Ja, du hast jedes Spiel mit Tracking-Daten und Event-Daten bist du bei über 1 Million Datenpunkten. Ja.
Und wenn du sagst, natürlich, ihr wollt eine objektive Maßeinheit oder einen Parameter gründen dafür, welche sind denn die wichtigsten Parameter, die ihr hinzuzieht, wenn ihr in die Bewertung eines einzelnen Spielers geht?
Generell ist es so, dass wir, was die Bewertung angeht, so eine Art Vier-Säulen-Modell haben. Ja? Dass wir eben sagen, okay, wir haben diese klassische Scouting-Geschichte, diese Eigenschaften, die auch wirklich essentiell sind. Ja? Diese Bewertung wollen wir auch extra mit drin haben. Dann geht es eben weiter, okay, in welchen dieser Eigenschaften gibt es noch Potenzial nach oben, gerade bei jungen Spielern, was die Spielintelligenz vielleicht angeht, was die auch die Athletik angeht, ja, Da können wir vielleicht ein bisschen vorgreifen mit Robert Ramsack beispielsweise, jetzt den man von RB Leipzig geholt hat. Ein sehr, sehr interessanter Spieler, der aber noch so das kleine bisschen fehlt für den Herrenfußball. Mhm. Ne? Deswegen auch, glaube ich, jetzt über die U23 vermehrt kommt erstmal. Da schaut man eben aufs Potenzial, wo gibt es eben noch Kategorien, wo er sich verbessern kann, wo es noch Platz nach oben. Als dritte Säule dann eben diese reinen Leistungsdaten und Datenmodelle, ja. Und als vierte Kategorie dann auch noch, bei uns wir nennen es Level of Play auf Englisch, Spielniveau auf Deutsch. Du hast für jeden Gegner und für jeden Gegenspieler nochmal eine extra Qualität oder ein Rating-System, was dann auch nochmal mit einfließt, dass man auch sagt, okay, der Spieler hat die Performance gegen den und den Gegner abgeliefert, um dann auch die Wertigkeit da einschätzen zu können.
Okay, und wer hat da in den vergangenen Jahren und auch aktuell die ganzen Daten eingepflegt? Waren das vornehmlich Scouts und Vereine, Verbände oder wo kauft ihr die womöglich ein?
Also diese reinen Scouting-Daten kommen tatsächlich von uns. Wir haben da ein Netzwerk mittlerweile weltweit von Leuten, die uns da Daten zuliefern. Alles andere muss man sagen, diese Leistungsdaten, diese Performance-Daten kannst du einkaufen. Da gibt es mittlerweile diverse Anbieter. Ob es jetzt Opta ist, ob es Y-Scout ist, genau. Und die kaufen wir quasi ein und veredeln die dann auch durch Datenmodelle, ja.
Okay, und dann habt ihr immer einen Ist-Zustand für den Spieler und so einen Perspektivzustand für den Spieler.
Genau, das ist es. Also wie du es gerade gesagt hast, wir haben quasi einen aktuellen Index, ja, der jetzt quasi vom heutigen Datum an sagt, wie gut er ist. Und dann noch diesen möglichen Index, der immer berechnet, wie gut er bei der bestmöglichen Entwicklung werden kann. Da spielen natürlich auch nochmal Faktoren eine Rolle. Eine längere Verletzung, nehmen wir Jeckel beispielsweise, ist ja immer so ein Kandidat, leider, ja, der schon ein hohes Niveau oder auf ein hohes Niveau kommen könnte, aber die Verletzungen immer wieder zwischen reinkommen. Da musst du diesen Index natürlich auch immer wieder neu berechnen ab dieser Verletzung. Ja.
Ja, also es ist mega interessant. Ihr habt ja teilweise auch Bewertungen für Spieler, die in die zweite Mannschaft von Eintracht Braunschweig auch beispielsweise gekommen sind. Da geht es ja teilweise auch bei der Landesliga auch manchmal schon los, oder?
Genau.
Also wie breit ist euer Feld, das ihr scoutet?
Ja, also momentan sind wir bei so 600.000 Spielern weltweit. Ja, das deckt sehr, sehr vieles ab. Das deckt also mal flächendeckend in Deutschland mal bis zu allen Oberligen. Ja. Geht dann vereinzelt, wenn das eben auch zweite Mannschaften von Profiklubs sind, die dann eben vielleicht noch weiter unten spielen, dann decken wir auch das mit ab. Ist natürlich nicht überall so wie in Deutschland, weil die Datenlage das auch nicht hergibt, ja. Also wenn wir gerade auf den afrikanischen Kontinent gehen beispielsweise, da hast du noch wirklich Ligen und Länder, wo es Daten gibt, wo die Datenqualität allerdings sehr, sehr schlecht ist. Und dann musst du auch davon Abstand nehmen, da was mit Daten zu machen, ja. Weil einfach nur was mit Daten machen, dass du was gemacht hast, ist auch kontraproduktiv, ja. Was wir auch machen mittlerweile, dass wir anhand von Videobildern Daten selbst generieren. Auch das geht mittlerweile über eine gewisse Software mit KI, die dann eben automatisch die Daten sammelt. Du musst es vorher kalibrieren, wer welche Mannschaft ist, und dann sammelt die auch Daten. Musst du natürlich nachbearbeiten, um sie auf den gleichen Standard zu bringen, wie jetzt beispielsweise Opta-Daten.
Es gibt euch jetzt auch schon ein paar Jährchen. Wart ihr auf dem Bereich mit die Ersten in Deutschland, die das gemacht haben?
Ja, also in dem Umfang, in dem wir es machen, definitiv mit die Ersten. Ja, du hast immer mal wieder, es gab die Firma Prozone, die einen deutschen Ableger hatte. Da hat sich aber immer auf dieses Spektrum wirklich die reinen Leistungsdaten bezogen. Also wie viele Pässe, wie viele Freistöße, bla bla bla. Aber so in diesem kompletten Umfang, wie wir das machen, waren wir so mit die Ersten. Ja.
Also im Prinzip früher oder vorher gab es auch schon eine quantitative Analyse, aber ihr bietet es eben auch qualitativ an, weil ihr bestimmte Parameter übereinander legt.
Genau, so ist es.
Ja. Okay, und der Index geht im Prinzip eigentlich bis 100, aber den hat noch keiner erreicht, oder?
Genau, das ist, du sagst es, genau. Also wir haben einen Index, der auf der Range 0 bis 100, das ist so am plausibelsten auch jedem zu erklären, ja, weil du musst ja auch zu Clubs gehen und denen das ja auch irgendwie plausibel machen, die ganze Geschichte. Und genau, geht von 0 bis 100, aber wir haben tatsächlich noch keinen, der die 100 erreicht hat. Auch Messi in seiner Prime nicht. Der war sehr nah dran, aber er hat es nicht geschafft.
Aber der war bisher laut Daten der beste Spieler, den es gab?
Also seit wir das machen, ja. Der war bei 99,2.
Ah, okay,
ja,
krass.
Aber auch er hat die 100 nicht geknackt. Ja.
Falls du mal 0 oder zwischen 0 und 1 sehen willst, dann komm mal beim Betriebskicken bei uns vorbei.
Das können wir gerne mal ausmachen, da bin ich mal gespannt.
Da wäre dann die untere Range dieses Ganzen.
Ja, vielleicht müssen wir unseren Index nochmal anpassen dann danach.
Minus, Minusbereich.
Okay, spannend, ja.
Aber wie verdient ihr denn Geld damit? Also ihr habt ja wahrscheinlich Kunden, ihr habt größere Aufträge, mit denen ihr zusammenarbeitet. So, wie fing das Ganze an und wie läuft es da aktuell?
Am Anfang tatsächlich mit sehr, sehr viel Klinkenputzen.
Ja.
Das muss man auch sagen. Und da ist Deutschland nicht das einfachste Feld. Mhm. Auch das muss man dazu sagen. Deutschland oder der deutsche Fußball und Daten ist immer noch so ein bisschen auf Kriegsfuß. Es hat sich über die Jahre ja schon natürlich sehr, sehr viel zum Positiven gewandelt und viele große Clubs nutzen es auch in dem Umfang, in dem sie es nutzen sollten. Aber umso weiter du runtergehst und aber immer noch im professionellen Fußball bist, ist es teilweise schon, da führst du Diskussionen, die sind ja kontraproduktiv, würde ich es mal nennen. Wie wir Geld verdienen, Clubs kommen eben mit Anliegen, jetzt ist ja gerade das Transferfenster geschlossen gewesen, diese 3, 4, 5 Tage davor sind extrem stressig, weil jeder nochmal guckt, oh, ich habe noch eine Lösung, die wir vielleicht irgendwie eine Kaderbaustelle vielleicht doch nochmal zukriegen. Und dann kommen da die witzigsten Namen teilweise hoch, wo du denkst, das passt überhaupt gar nicht, ja. Und das ist dann eben unser Job zu sagen, okay, die und die Position ist offen bei dem und dem Club, da ist das und das Profil wird gefragt und dann durchforsten wir unsere Datenbank und liefern dann eben auch die Kandidaten, die dann eben passen würden. Also sowohl von der Qualität her, auch, dass sie in die Spielweise passen des jeweiligen Clubs und dass sie auch finanziell, was das Budget angeht, ist ja auch nochmal ein Punkt, dass sie auch da reinpassen, ja.
Okay, und analysiert ihr, wenn wir jetzt schon uns ein bisschen in Richtung Eintracht Braunschweig bewegen, auch sozusagen den Trainer mit dazu?
Selbstverständlich. Also auch da gibt es den sehr kreativen GSN-Trainer-Index. Ja, über den Namen kann man streiten, aber den gibt es auch, ja. Und auch da wird auch die Qualität des Trainers bemessen. Ja, also wie ist seine Entscheidungsfindung während dem Spiel? Schafft er es immer mal wieder dann die Taktik richtig umzustellen? Schafft er es, die richtigen Spieler zur richtigen Zeit vielleicht einzuwechseln? Das hört sich vielleicht über 1, 2, 3 Partien immer sehr, sehr vage an, aber wenn du das über einen längeren Zeitraum machst, kannst du schon auch Muster erkennen in der ganzen Geschichte. Dann ist es ein Punkt, kann ein Trainer Spieler weiterentwickeln? Da kannst du dir natürlich immer auch diesen Index anschauen. Wie war er zum Zeitpunkt der Einstellung? Nehmen wir jetzt Backhaus, als er gekommen ist. Und wenn wir jetzt zum Saisonende gehen, können wir dann schauen, okay, Spieler XY hatte einen 55er Index und ist jetzt am Saisonende bei 57. Dann siehst du, dass unter Backhaus da auch eine Entwicklung stattgefunden hat.
Und wäre das schon eine gute Entwicklung, wenn man diese 2 Punkte hat?
2 Punkte wäre jetzt über eine Saison gesehen schon relativ gut. Okay. Ja, genau.
Okay, dann hattest du eben schon so ein Stück weit gesagt, dass Vereine auch skeptisch sind, gerade auch in Deutschland. Mhm. Das glaube ich auch gerne, weil wir ja auch ein eher vorsichtigeres Volk sind in bestimmten Dingen. Wie hast du den Eintracht Braunschweig erlebt? Auch da galt es ja lange Zeit als fast schon verpönt, Datenanalyse oder Datenscouting so etwas zu betreiben. Wir wissen, dass es mittlerweile anders ist, dass die auch offener geworden sind. Aber wie hast du den Eintracht erlebt in den letzten Jahren und auch den Wandel?
Ja, also da müssen wir mal mit Peter Vollmann anfangen. Und da gab es ja irgendwann mal, ich weiß gar nicht, ob das Interview bei euch war, diese Dubiose mit, er hat einen Algorithmus, was ich sehr, sehr seltsam fand. dieses Interview, muss ich dazu sagen. Also das war so, ja, ich sag mal was zu dem Thema, aber eigentlich weiß ich gar nicht, von was ich rede. Das ist jetzt ohne jemandem zu nahe treten zu wollen, aber das wirkte so, ja. Und da habe ich mir dann auch gedacht, okay, wenn das der Stand ist, bei dem der da gerade das Sagen hat, dann wird da datenmäßig nicht viel gehen in Braunschweig. So, jetzt weiß ich, dass es mit Benny Kessel eine andere Nummer ist, der dann auch seinen Abschluss am IST gemacht hat. Kenne auch da seine Abschlussarbeit, weil ich da auch Dozent bin am IST, ja, und mit seiner Kadergröße, die er da gemacht hat.
IST, kurz erklären, für die es nicht wissen.
Genau, ist ein Studieninstitut, ja, wo du eben unter anderem deinen Bachelor in Fußballmanagement machen kannst, kannst auch eine Weiterbildung in Scouting und Spielanalyse beispielsweise machen. Also das ist schon sehr im Thema drin, ja, was dieses Scouting und auch Transfergeschäft angeht. Und deswegen, du hast es jetzt ja auch gesagt, gehe ich davon aus, dass das jetzt bei Eintracht auch schon Daten Einzug gefunden haben. Der Chef-Scout war auch beim IST, ja, das auch so ein bisschen da mitbegleitet. Und von daher, wie gesagt, weiß ich nicht, was man explizit nutzt, aber ich gehe stark davon aus, dass man es nutzt. Ja.
Ist denn im aktuellen Fußball ein Managementleben ohne Datenanalyse, Datenscouting noch möglich, beziehungsweise überhaupt noch zeitgemäß?
Möglich ist es wahrscheinlich noch in einigen Vereinen, ja, zeitgemäß wahrscheinlich nicht mehr. Also du, wenn du jetzt diesen Absprung nicht schaffst, wirst du in den nächsten 4, 5, 6, 7 Jahren schon wahrscheinlich sehr, sehr weit abgehängt sein. Ja, ja. Einfach, weil sich auf diesem Feld auch noch sehr, sehr viel tun wird, jetzt über die KI, auch losgelöst vom reinen Spielerscouting hin in die medizinischen Geschichten hin, in die Spielanalyse. Und wenn du da sagst, nee, brauche ich nicht, ich mache das wie die letzten 20, 30 Jahre, dann wirst du auf Dauer keine Chance haben. Ja.
Wie siehst du denn die größten 3-4 Felder, die eben in den nächsten 5-6 Jahren noch auf uns zukommen werden in dem Bereich?
Beispielsweise, dass du eben Situationen jetzt gerade, was die Spielanalyse angeht, dass du sie wirklich 1:1 quasi analysieren kannst auf der Bank. Ja, also dass du sagst, keine Ahnung, lass Braunschweig gegen den KSC spielen, der KSC-Stürmer läuft auf die Kette, ja, und die Abstände, wie sind die Abstände beispielsweise? So, da hast du die KI, die wird dir wahrscheinlich die optimalen Abstände geben und wird deine Dreierkette drüberlegen und sagen, okay, der steht da 70 Zentimeter zu weit rechts, da einen Meter zu weit vorne, und da kannst du quasi direkt die ganze Geschichte korrigieren, ja, also das wird was sein, was auf jeden Fall geht, ja, in den nächsten, das wird auch keine 5-6 Jahre mehr dauern, das wird im nächsten Jahr oder nächsten 2 Jahren kommen.
Okay, spannend, wahrscheinlich sind andere Märkte da uns ein Stück weit voraus, vielleicht England, USA,
ja, so also, etwas? Ja, da muss man sagen, also gerade die Engländer, da geht es schon fast in eine Richtung, wo du sagst, okay, das erreicht das andere Extrem, ja. Wenn du zu Manchester City gehst, wenn du zu Liverpool gehst, die dann Leute von der NASA abgeworben haben, Leute vom CERN abgeworben haben in Genf, die dann aber letztendlich da sitzen und gute Arbeit machen, aber das in der Tonne landet, weil es dann doch keiner umsetzen kann am Ende. Also das ist das andere Extrem, ja. Nichtsdestotrotz ist es so, dass uns viele Märkte da voraus sind jetzt. Aber wie gesagt, die Engländer sowieso, aber auch die Spanier, die Portugiesen, die Italiener sind alle da noch einen Schritt voraus. Ja.
Jetzt gibt es auch immer Leute, die, wenn sie dann den Begriff Daten im Fußball, vor allem in Sachen Transfers hören, die dann die Nase rümpfen und sagen, boah, aber es gibt doch noch so viele andere Dinge, die entscheidend sind. Stimmt wahrscheinlich auch. Und trotzdem ist es als wichtiges Parameter eines von mehreren Säulen, die man berücksichtigen muss als Club, oder?
Definitiv. Also auch wir jetzt als Firma gehen zu keinem Klienten und sagen, hör zu, kannst alle anderen nach Hause schicken, die du da hast, nimm nur uns und damit passt es. Das ist Unfug, ja. Da gebe ich dir vollkommen recht. Wir reden von Menschen. Menschen sind sehr komplex. Du brauchst jemanden, der auch den Charakter einschätzt. Passt der in eine Gruppe, ja? Und das ist was du mit Daten einfach auch nicht abbilden kannst. Ja? Muss man so ehrlich sein. Du wirst doch mit keiner KI abbilden können, sondern du brauchst immer dieses Fingerspitzengefühl auch von Menschen. Und dementsprechend sollte man alle Ressourcen nutzen, die du hast, ja. Also was das Scouting jetzt angeht, brechen wir es auf die drei Säulen runter, nimm Datenscouting, nimm Videoscouting, nimm Live-Scouting. Ja, so. Und dann bist du gut aufgestellt.
Jetzt hat uns Benny Kessel vergangene Woche erzählt, dass bei ihm auch immer so ein Stück weit Bauchgefühl bei den Entscheidungen seiner Trainer dabei war. Für Daniel Czerning, das hat über einen weiten Zeitraum sehr gut funktioniert. Und jetzt mit Heiner Backhaus ist es auch gut losgegangen hier in Braunschweig. Verstehst du auch dieses Bauchgefühl, das dann noch teilweise wahrscheinlich bei Verpflichtungen mit dazugehört?
Ja, schon. Es ist ja auch schon auch ein Faktor, jetzt nehmen wir Benny Kessel, du musst ja mit demjenigen auch arbeiten jeden Tag. So, wenn du sagst, okay, du hast jetzt einen Typen, der überragende Zahlen und Werte hat, aber der passt einfach nicht zu diesem Verein, zu diesem Umfeld, dann wird es schon sehr, sehr schwer. Und dann wirst du wahrscheinlich auch keinen Erfolg haben, auch wenn er noch so gute Zahlen vorher hatte. Also so ein gewisses Bauchgefühl gehört auch schon mit rein. Aber auch da musst du gucken, dass du irgendwie eine Balance findest. Ja.
Wie hast du denn die Entscheidung wahrgenommen, dass Heiner Backhaus Trainer von Eintracht Braunschweig wird?
Ich finde sie nicht so ganz ideal, bin ich ehrlich. Das ist jetzt gar nicht auf ihn als Mensch bezogen, das will ich gar nicht bewerten, sondern wenn man sich seinen Fußball anschaut, dann könnte man jetzt auf den ersten Moment sagen, okay, das passt erstmal zur Eintracht, ne? Das ist eine hohe Intensität, viel Pressing, ja, viel Leidenschaft auch drin. Ist halt die Frage, und da haben wir die Erfahrung gemacht mit Auswertungen aus den Daten, dass sich so eine Spielweise relativ schnell abnutzt. Ja. Und wenn er es schafft, irgendwie die Kurve zu kriegen, auch da mal Überraschungsmomente einfließen zu lassen, ja, dass du nicht immer einfach nur vorne anrennst, sondern halt auch vielleicht das nur situativ machst und mal tiefer stehst und dann auch für eine Überraschung sorgst, vielleicht beim Gegner, dann kann es schon passen. Wenn man Stand jetzt nichts verändert, glaube ich, wird es schwierig, trotz gutem Start. Da gibt es auch wirklich Zahlen, die das untermauern, die nicht ganz so ideal sind, so will ich es mal nennen.
Ja klar, es ist ja auch nicht das erste Mal, dass so etwas bei irgendeinem Verein passiert, dass ein neuer Trainer mit einer neuen Philosophie so herankommt. Das große Vorbild in diesem ganzen Konstrukt ist natürlich Jürgen Klopp, der ja in Liverpool eine ähnliche Feuer-Heavy-Metal-Fußball-Euphorie entfacht hat und sich ja dann auch peu à peu weiterentwickelt hat. Natürlich anderes Niveau, brauchen wir nicht drüber zu sprechen, andere Möglichkeiten. Aber ist sowas auch möglich? Hier?
wie gesagt, generell, wenn Backhaus sagt, okay, wir haben jetzt, keine Ahnung, die ersten 5, 6, 7 Spieltage diese Spielweise so gemacht, wir haben auch Punkte geholt, wir sind 8 da momentan, dann würde ich sagen, ja, aber es muss dann auch irgendwas kommen, ja, also es muss auch irgendwie dahin gehen, dass du einen Gegner irgendwie auch auf irgendeine Art und Weise überraschst, ja, weil ansonsten, wie gesagt, ist dieses System am 8., 9., 10. Spieltag dann vielleicht doch irgendwie, ich sag mal, relativ leicht durchschaubar, relativ gut überspielbar und dann, glaube ich, wird es schwierig.
Hm. Ja. Und findest du, der Kader passt zu dem Fußball, der aktuell in Braunschweig gespielt wird?
Ja, das muss man sagen. Also das, wenn du dir die Spieler ansiehst, die man da geholt hat, nehmen wir Yadimchi beispielsweise vorne drin, das ist ja der ideale Stürmer für so ein System. Ja, der ist physisch präsent, der ist schnell, der ist kopfballstark. Da hast du sehr, sehr viel richtig gemacht, glaube ich, da so einen Spieler zu bekommen. Der bringt auch die nötige Qualität mit. Ja, also kannst du schon sagen, dass das passt.
Hast du seine Daten im Kopf, wie der aktuell Stand und Perspektivstand?
Ja, also generell, jetzt mach mich nicht auf die Nachkommastellen fest, aber es ist bei circa 63er Index. Das ist so, ja, bist so ein leicht unterdurchschnittlicher Bundesligaspieler von der Qualität eigentlich. Und geht auf, ich meine, 71, 71,5 und das ist dann so die Schwelle zwischen einem guten Bundesligaspieler und internationaler Klasse. Mhm. Könnte mir auch vorstellen, dass die Hoffenheimer ihn auch wieder zurückhaben wollen.
Ja, es das wurde vielleicht, leider keine Kaufoption mit vereinbart, genau, in dem Geschäft und ja. Hoffenheim will auch, dass der sich hier entwickelt und ihn dann eben bestmöglich zurückhaben. Die haben das Modell ja auch mit Fisnik Aslani.
Genau, das wollte ich gerade sagen, ja, darauf wird es auch hinauslaufen. Könnt ihr mir vorstellen, dass man vielleicht auch Aslani abgibt im kommenden Jahr?
Der kann ja dann nach Braunschweig kommen.
Wenn Benny Kessel das hinbekommt.
Herzlich willkommen. Fisnik Aslani, wir haben hier einen Vertrag für dich liegen. Weißt du noch nicht, aber kannst gerne kommen.
Ja, genau.
Aber das ist denn Yadimchi der höchste im Eintracht-Kader, was Potenzial angeht?
Was das Potenzial angeht, mit der höchste Ramsak tatsächlich auch, ja, auch wenn er noch braucht, da ja. Haben wir am Anfang schon angesprochen, aber auch da ist sehr, sehr viel Talent vorhanden. Ansonsten, lass mich mal überlegen.
Der Jäkel war wahrscheinlich relativ hoch.
Jäkel tatsächlich, doch, ja. Der hat tatsächlich mit den höchsten, aber da musst du jetzt schauen, okay, wie kommt er aus dieser Verletzung zurück, wie lange fällt er überhaupt aus in Summe? Da bin ich noch ein bisschen vorsichtig. Potenzial hat er auf jeden Fall, das ohne Wenn und Aber.
Das hat doch jeder gesagt, der ihn hier im Training gesehen hat, dass da eigentlich ein Bundesliga-Verteidiger auf dem Platz steht.
Das muss er sauschnell sagen.
Ne? Ja. Sauschnell, ja. Gut am Ball, gut in der Luft. Und wenn du aber halt irgendwie mit deinem Knie bzw. Körper 2 Pflichtspiele in 1,5 Jahren nur hinbekommst und jetzt wieder eine Operation hattest, dann stoßen eben auch Datenpotenziale irgendwann an ihre Grenzen.
Ja, ne? Definitiv. Aber ich gebe dir recht, also wenn er fit wäre, wäre er wahrscheinlich mit Abstand Verteidiger Nummer 1 bei der Eintracht. Mhm.
Ja. Wie siehst du sonst die Mannschaft? Wir haben von außen betrachtet das Gefühl, das ist der beste Kader seit langem. Geben da die Daten ähnlichen Aufschluss?
Ja, wenn wir es jetzt vergleichen mit den Zweitligakadern seit dem Aufstieg wieder in die zweite Liga, ist es jetzt der stärkste Kader, das kann man schon sagen, ja, aber er ist nicht so signifikant besser, wie das vielleicht oft von außen noch hereingetragen wird. Aber in Summe kannst du schon sagen, ja, ist der beste, aber nicht signifikant besser, ja.
Welche Spieler fallen dir besonders auf?
Positiv, negativ?
Beides.
Beides, okay. Ja, positiv, also dass du es geschafft hast, Hoffmann und Hempelmann also fest an die Eintracht zu binden, glaube ich, ist top, ja, da müssen wir nicht drum rumreden. Beide Spieler mit Bundesliga-Qualität, ja. Ansonsten, ja, wie gesagt, Jäckel wäre schön gewesen, das muss man sagen. Yadimchi habe ich angesprochen. Robin Häuser finde ich einen guten Transfer auch, ja, dass er sich für die Eintracht entschieden hat, dass man den bekommen hat. Auch spannend. Wenn man jetzt negativ, das ist immer ein bisschen schwierig, ja. Wovon ich immer so ein bisschen ist Schabo, bin ich kein Fan von. Joe Gomez bin ich auch nicht unbedingt der große Fan von, auch wenn er gegen Stuttgart eine sehr, sehr gute Partie abgeliefert hat im Pokal. Aber das sind so meine 2 Kandidaten, wo ich immer so ein bisschen Bauchschmerzen habe tatsächlich. Okay.
Fehlen dir da, weil sie ja auch beide in der Offensive unterwegs sind, die Impacts aufs Spiel, was Vorlagen und Tore angeht, insbesondere?
Nee, gar nicht mal das unbedingt, sondern wie gesagt, wir haben ja ein Datenmodell, das so generell alle Aktionen misst und haben die einen Mehrwert oder einen Negativwert, ja, um die Leistung eben so allumfassend wie möglich quasi einschätzen zu können. Und ja, generell, also gerade Gomez, und wie gesagt, ich will jetzt wirklich niemandem zu nahe treten, aber wenn wir in der Bewertung sind, und du schaust jetzt seine Leistungsdaten an, von der aktuellen Zweitligasaison auf seiner Position ist er von 39 Spielern auf dieser Position auf 36. Mhm. Ja, und das wird nochmal aufgeteilt in Passspiel, in Zweikampfverhalten, ja, in Offensive, Defensive. Und so einen richtigen Impact hat er eigentlich nirgends, ja, dass er die Mannschaft irgendwo wirklich signifikant besser machen würde. Ja,
ist erstaunlich, dass sozusagen der faktische Datensatz dann auch so einen subjektiven ein positives Empfindungsgefühl, das auch schön doppelt vermoppelt, ersetzt, weil viele ja auch sagen, was ist mit diesem Gomez passiert? Der passt so gut in dieses System, der läuft und rennt und ackert und dreht sich nach vorne mittlerweile auf und spielt auch den einen oder anderen Ball nach vorne, aber das ist ja dann mehr Gefühl gegen Daten.
Genau, Daten. Das ist es auch. Und da ist ja auch noch ein anderer Kandidat, der auch gerade sehr gelobt wird, Max Marie, und wir reden da auch von einem sehr, sehr, sehr jungen Spieler, der natürlich auch noch Zeit braucht, sich zu entwickeln. Aber auch da ist es so, dass er einen Fortschritt gemacht hat gegenüber der letzten Saison, definitiv. Aber auch wenn du bei ihm auch diese Bewertungsskala anlegst, dann ist er ähnliche Position auf Rang 26, so im Liga-Vergleich. Ne? Ja. Und du siehst, dass es immer wieder Punkte gibt, die er sehr, sehr gut macht, aber es gibt auch vieles, wo ein Pass zwar ankommt, aber dann in den Rücken gespielt wird, beispielsweise vom Mitspieler, sodass du den Spielfluss rausnimmst, und sowas hat halt negativen Einfluss letztendlich, was die Daten angeht.
Ist denn in diesem Vergleichscluster auch das Alter und die Erfahrung mit einbegriffen, oder ist dann sozusagen ein Max Marie auf Platz 26 auch im Vergleich zu einem Topspieler von Hannover 96 oder Fortuna Düsseldorf?
Generell erstmal wird dieser Performance-Score, so will ich es mal nennen, erstmal angelegt auf alle Spieler. Du kannst es natürlich viel dann runterbrechen, dass du sagst, okay, du willst nur U23-Spieler beispielsweise haben, oder du, das kannst du x-beliebig viel dann anhand der Daten. Aber auch wenn du es, nehmen wir mal U23-Spieler, auch dann wäre er nicht in der Top 5 oder Top 10.
Ja, trotzdem glaube ich, ist das ja auch absolut zu berücksichtigen, den Weg, den die beiden auch gemacht haben. Mhm. Ne? Der eine kam aus der Regionalliga von St. Pauli 2, war da eigentlich aussortiert worden, ist jetzt praktisch Stammspieler zweite Liga.
Ja, ja.
Und der andere ja ähnlich, aus Zwickau, glaube ich, damals gekommen. Ja. Und auch immer irgendwie Stammspieler, wenn er hier ist.
Mhm.
Und die Trainer bewerten ja auch oder noch Dinge dazu.
Natürlich.
Scoutet ihr eigentlich auch Trainings und so etwas? Ist das auch teilweise mit drin?
Also wenn diese Scouts, die wir haben, wenn die Möglichkeit haben, auch mal ein Training sich anzuschauen, dann wird auch das mal genutzt. Es ist natürlich heutzutage immer schwerer, weil die Clubs sich ja schon zu großen Teilen abschotten. Wenn es geht, klar, wird es auch gemacht. Ja.
Okay, was wünschst du dir denn noch für den Eintracht-Kader?
Eine andere Spielidee, noch so eine zweite. Ja, das wäre irgendwie schön, dass man so auf Knopfdruck sagen kann, okay, komm, wir gehen beispielsweise weg von der Dreierkette, stellen um auf Viererkette und werden, was Ballbesitz angeht, vielleicht ein bisschen dominanter. Ja? Mhm. Weil da sind die Zahlen im Vergleich zu Scherning noch weiter zurückgegangen.
Ja. Ballbesitz?
Ja.
Also sozusagen qualitativer Ballbesitz? Oder welche Daten sind das denn speziell?
Einmal generell den Ballbesitz, den du pro Spiel hast. Und dann auch, was so die gespielten Pässe beispielsweise angeht. Da warst du unter Scherning schon, ich glaube, 17 da in der letzten Saison. Mit, ich glaube, 372 Pässen pro Partie. Jetzt mittlerweile bist du bei 322, also noch mal 50 weniger. Und die Passquote ist noch geringer, also was angekommene Pässe angeht. Jetzt kannst du sagen, okay, Hochrisikospiel vorne drin. Ja. Ne?
Weniger hinten quer, mehr vorne vertikal.
Genau, aber das kannst du auch machen, also überhaupt kein Thema. Aber das war eben das dann, das sagt, okay, vielleicht noch eine zweite Spielidee, um ein bisschen mehr Kontrolle übers Spiel zu kriegen. Mhm. Ja,
also ich glaube, das muss ja, wird ja auch Ziel sein. Mhm. Du musst ja erstmal eine Basis schaffen. Jetzt sind es irgendwie 3 Monate, 100 Tage, keiner Backhaus hier. Ja. Und ich glaube, das System, das er etabliert hat, ist ja auch eins, das man recht schnell mit einer fitten Mannschaft einüben kann. So, ne?
Ja.
Dass das als Basis und auch als Stimmungsumschwung gut funktionieren kann.
Ja, das definitiv. Ja.
Klar, ein zweiter Schritt wäre da, ist ja auch, glaube ich, sonst wirst du dechiffriert von den Gegnern und bist dann irgendwann.
Das ist eben die Sorge, die ich gerade habe. Ja, wenn man das eben nicht schafft, dann glaube ich, wird's schwierig. Ja.
Und wenn du auch sagst, oder wenn du dir Eintracht nochmal gesamt anschaust, was glaubst du, ist in dieser Saison möglich?
Wie gesagt, wenn ich mir den Index anschaue, dann hatten wir dann zum 31.07., was ja kurz vor Zweitligastart war, da war der Kader 16. Ja, also es hätte wieder Relegation bedeutet. Mhm. Jetzt hast du durch nochmal Transfers, beziehungsweise auch Spieler, die du abgegeben hast, das muss man ja auch dazu sagen, ja, du hast ja auch Spieler abgegeben, wo die Qualität vielleicht auch nicht mehr so ganz gereicht hat. Ja, nehmen wir jetzt Robin Krause beispielsweise. Auch nochmal ein bisschen einen Sprung gemacht, was diesen Index angeht. Jetzt bist du momentan, ja, bist du einen nach oben gerutscht, 15. Ja, ja, ich sag mal, wenn du am Ende zwischen ich sag mal, vielleicht 11, 12 und 15 landest, dann glaube ich, ist das doch erstmal eine gute Sache, ja.
Also wenn hier irgendjemand sich über Platz 11 am Ende des Tages beschwert, dann gerne herkommen. Es wäre illusorisch. Wir würden uns darüber auf jeden Fall sehr freuen. Finde das Thema unheimlich spannend und würde da nochmal gern drauf zurückkommen. Wenn ihr beobachtet und scoutet ihr auch so etwas wie Körpersprache nach Ballverlusten, ja, oder auch so ein Agieren mit den Mitspielern? Baust du eher auf, baust du eher ab, schimpfst du eher?
Ja.
Welche Werte kommen denn da noch mit rein?
Das definitiv, dafür brauchen wir auch die Scouts, weil das ist schwierig, das über eine KI oder sonst was abzubilden. Dafür brauchst du Menschen, die das einschätzen. Und wie du sagst, Körpersprache generell, wie verhält er sich unter Druck? Ist es dann, das kannst du auch wieder über Daten beispielsweise abbilden, wenn du sagst, okay, du hast eine Druckphase im Spiel, weil du eben den Rückstand hinterher rennst. Ist es ein Spieler, der dann überproportional viele Ballkontakte hat, weil er versucht, irgendwie einen Impact zu generieren? Ja. Oder ist es jemand, der plötzlich, was weiß ich, 30% weniger Ballkontakte als normal hat, weil er sich versteckt irgendwie? Also das kann man schon sehr, sehr gut abbilden mit Daten. Mhm. Aber generell Kommunikation, Körpersprache, aber auch das Verhalten gegenüber Gegenspielern, gegenüber Schiedsrichtern, gegenüber dem eigenen Trainer, auch all das fließt mit ein. Ja.
Ja, das ist echt spannend. Also du hattest anfangs von den wichtigsten Datenpunkten gesprochen, die ihr sammelt, aber es sind ja unheimlich viele dann, oder? Kommen dann auch irgendwie noch immer mal neue dazu, die man immer mal wieder neu reinnimmt?
Ja, selbstverständlich. Also dieser Index quasi, der ist nie fertig quasi, sondern da, also generell, wir sind ja auch immer daran oder sind dabei, auch vielleicht irgendwie noch eine neue Metrik irgendwie vielleicht auszuarbeiten, die uns vielleicht irgendeine Nuance von dem Spiel noch besser erklärt, ja, oder dass du eben auch andere Sachen machen kannst, generieren kannst, weil du eben eine neue Sorte Daten hast, die du vielleicht vor einem Jahr noch nicht hattest. Und deswegen ist dieser Index ja eigentlich nie fertig. Ja, wir arbeiten täglich dran, dass er noch besser wird. Aber also was man auch dazu sagen muss, er wird nie perfekt sein. Also wir werden nie 100% in die Zukunft schauen können und sagen, okay, so wird's kommen. Ja, sondern jeder, der das erzählt Schwachsinn. Ja.
Okay, Eintracht ist laut eurem Index auf Platz 15 am Saisonende. Wie geht denn die Liga aus? Wer steigt auf, wer steigt ab?
Wir hatten, wenn du dir jetzt die Tabelle anschaust, ist es ein bisschen unglaubwürdig. Wir haben Düsseldorf sehr weit oben. Wir hatten, darf man Hannover hier sagen?
Darfst du.
Okay,
aber wenn du musst aber traurig gucken dabei.
Okay, weil ich aus dem Süden komme, darf ich sagen. Ja. Hannover 96 wird ein gutes Wort oben mitspielen. Ansonsten, wen haben wir denn noch in dieser Liga, der oben angreifen kann?
So Hertha, Bochum, Kiel?
Kiel eher weniger, glaube ich. Das wird so zwischen 6, 7, 8 wahrscheinlich laufen. Bochum ähnlich. Da ist auch irgendwie dieser Verein an sich sehr, sehr zerstritten, was da die Scouting-Abteilung mit Trainer und glaube ich nicht, dass das förderlich ist. Bei Hertha muss man mal schauen, ja. Die haben jetzt seit letzter Woche einen neuen Geschäftsführer Sport mit Peter Görlich, der vorher in Hoffenheim war, den ich persönlich für sehr kompetent halte und glaube auch, dass er die Hertha wieder auf Spur kriegt. Weil wenn du dir den Kader anschaust, da ist schon sehr, sehr viel Qualität drin. Ja, also Hertha würde ich mal nicht abschreiben.
Und Nürnberg zum Beispiel, die wurden auch hochgehandelt?
Nürnberg wurde hochgehandelt, wenn ich jetzt richtig im Kopf habe, an unserem Datenmodell, aber nicht als irgendwie Top 3, ja, sondern ich meine 5, 6, 7 irgendwie in dieser Range. Gut, jetzt momentan sind sie Letzter, ne? Schauen wir mal, was da auch noch geht. Aber auch da ist eigentlich zu viel Qualität da, um abzusteigen.
Hm. Ja. Das haben sich schon viele gedacht in dieser zweiten Liga.
Natürlich. Ne? Also, das was
ist
man
ja auch generell, immer eine gute Gefahr.
Ja, klar. Was man generell sagen muss, es ist sehr, sehr vieles sehr eng beisammen. Hm. Ja, und da können Nuancen tatsächlich oft einen Ausschlag geben.
Und wer waren in eurer Liste die letzten beiden? Waren das automatisch die Absteiger?
Die
Aufsteiger, sorry.
Wir hatten Preußen Münster als letzten und Dynamo Dresden als vorletzten.
Okay, und Arminia Bielefeld noch ein Stück stärker, weil
Die hat Braunschweig aber jetzt überholt. Aha, ja, also okay. Da ist jetzt Bielefeld 16., Braunschweig 15. Ja.
Okay, ja, okay, spannend. Was würdest du denn sagen, ist das Wichtigste, du hast es eben gesagt, sehr eng in der zweiten Liga, was sind die wichtigsten Punkte, um dort zu bestehen, für Eintracht Braunschweig runtergebrochen?
Dass deine Keyplayer, also deine Schlüsselspieler, dass die möglichst gesund durch die Runde kommen. Ich glaube, das ist ein sehr, sehr großer Faktor. Nennen da Ron Torben Hoffmann, glaube ich, der essentiell ist für die Eintracht.
Ja. Ist er eigentlich auch der beste Torwart der Liga laut Daten?
Was sein Index angeht, ist er es mittlerweile. Was die reine Performance angeht, ist er auf Platz 3 momentan. Aber das sind auch tatsächlich nur Nuancen. Und nach 4 Spieltagen jetzt auch noch eine so herausragend aussagekräftig.
Und wer ist da noch mit vorne dabei?
Da ist, wie heißt das, Düsseldorf Kastenmeier, was den Index angeht. Ansonsten müsste ich tatsächlich lügen. Ja, da würde ich jetzt irgendeinen Unsinn erzählen.
Okay, falls es der von Hannover 96 ist, musst du uns auch nicht sagen. Dann lassen wir es einfach
weg. Der ist schwächer wie Ron Torben Hoffmann.
War doch klar.
Das kann man hier so sagen. Ja.
Aber ja, klar, Keyplayer, da gehört Torben Hoffmann dazu. Da gehört dann wahrscheinlich auch Sven Köhler, Lino Definitiv. Tempelmann, Yadimchi dazu.
Genau. Häuser. Ja, genau. Ich würde mittlerweile auch die Michele Sanchez, der es sehr, sehr gut macht aktuell, auf der linken Seite, da auch momentan mit dazu zählen. Ja, genau. Und die sollten möglichst nicht ausfallen und möglichst viele Minuten machen. Ja.
Ich bin gespannt, was dabei rauskommt. Vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, extra sehr hergekommen gerne. Bist aus dem schönen Sandhausen, beziehungsweise jetzt habe ich schon wieder Neckargemünd.
Neckargemünd, genau. Neckargemünd. Sandhausen ist, weniger schön, aber mein Heimatort, Neckargemünd ist sehr schön, kann ich jedem empfehlen. Und Heidelberg natürlich.
Heidelberg ist wirklich schön, das kann ich bezeugen. Ja. Vielen lieben Dank, dass du da warst und uns so tiefe Einblicke gegeben hast. Immer wieder gerne. Wir können uns ja in Richtung Transferperioden immer mal gerne zusammenschließen.
Klar.
Und dann wünschen wir dir alles Gute, dass das weiterhin so erfolgreich ist und noch weiter wächst und auch die Eintracht da noch besser mit dir zusammenarbeitet. Vielen lieben Dank.
Danke.
Danke euch fürs Zuschauen. Bis dahin, macht's gut.
Tschüss.
Ciao.